Beben an der Börse. AI ist das bestimmte Thema. Mit DeepSeek hat ein neuer Player das Feld betreten und die Börse gewaltig durcheinander gewirbelt. Wo wir aktuell stehen bei Nvidia, DAX, Nasdaq und Co., das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder Art, ich begrüße Sie ganz herzlich nochmal aus Thailand. Ich bin fast in Bangkok, bei Bangkok in Ayutthaya, und zwar ist das hier eine historische Stätte, eigentlich eine Tempelanlage, die vor rund 400 Jahren von den, ja, im Krieg Thailand gegen Myanmar angezündet wurde, zerstört wurde, aber nicht ganz zerstört, ich meine, es sind ja noch Überreste da. Ja, und das ist natürlich auch immer interessant, dann so zu sehen, wie, naja, die Geschichte halt ihren Lauf nimmt und was eben alles, naja, das wissen Sie ja selber, wenn Sie irgendwas anschauen gehen, ja, was so übrig geblieben ist von der Kultur und ja, welche Schätze im Endeffekt ja auch immer wieder verborgen sind in, ja, den einzelnen Ländern, Gegenden, Regionen und auch Kulturen. Damit erstmal genug und wir gehen jetzt gemeinsam mal in die Zahlen und schauen uns an, was war und was kommt. Ja, in der vergangenen Woche gab es ja einiges, was gar nicht hier in den Zahlen stand. Gehen wir aber erstmal wirklich in die Daten rein. Wir sehen, am Montag hatten wir den IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland leicht positiv über den Erwartungen und auch über den vorherigen Ergebnissen. Von daher könnte das ein erster Lichtblick sein. Das muss man einfach mal natürlich abwarten, wie immer. Aber im Grundsatz hört sich das ja schon mal ganz positiv an. Dann am Dienstag das Verbrauchervertrauen leicht unter den Erwartungen. Eigentlich recht deutlich unter dem Vormonat, damit natürlich auch die Frage wiederum verbunden, naja, wie sicher ist denn das letzten Endes jetzt aktuell in den USA, auch was die Wirtschaftskraft angeht, was letzten Endes halt auch genau das angeht, worüber wir sprechen, nämlich das Vertrauen der Verbraucher, dass es im nächsten Monat halt genauso gut ist, wie es aktuell ist. Und das ist eben immer die Frage. Deshalb ist es immer mal ganz spannend zu sehen, wo positionieren sich die Verbraucher. Dass die natürlich sprunghaft sein können, das liegt auch auf der Hand. Aber trotzdem ist es mal so ein Indikator, den man sich gerne mal entsprechend mit anschauen kann. Ja, dann hatten wir die Zinsentscheidung der FED. Am Mittwoch 4,5% sind es geblieben, relativ in den Erwartungen, deutlich erwartet von den Marktteilnehmern. Das Problem hierbei war einfach, dass die FED sich dann letztendlich aber auch so geäußert hat, dass man sich durchaus vorstellen kann, dass man auch etwas länger noch sich die ganze Geschichte anschaut, bevor man dann wieder mit Zinssenkung aktiv werden könnte. Und die große Frage ist natürlich immer auch noch, wie sieht es denn da weiterhin mit der Inflation aus? Denn die könnte jetzt so ein Thema werden. Warum? Weil Donald Trump jetzt am Wochenende ja auch schon angekündigt hat, entsprechend Zölle zu verlangen und zu nehmen von Kanada, kanadischen Produkten und von mexikanischen Produkten und eben auch noch ein paar mehr. Aber das sind erstmal die großen, die wichtigsten. Über China brauchen wir gar nicht erst zu reden. Da kommt mit Sicherheit auch noch mal mehr. Ja, und was jetzt eben passiert ist, dass da 25% Zölle auf einige Produktgruppen auch raufgelegt werden und natürlich aus Kanada und auch aus Mexiko und natürlich aus den anderen Regionen, die dann kommen werden, entsprechende Gegenmaßnahmen kommen. Und dann schaukelt sich das so hoch. Was könnte das natürlich mit sich bringen? Richtig steigende Preise für die Verbraucher oder kurz übersetzt Inflation. Dass das die Inflation anheizt, liegt auf der Hand. Der Dollar hat entsprechend schon reagiert, ist nochmal stärker geworden, zumindest gegenüber dem Euro, dürfte sich aber auch für die anderen Währungen entsprechend darstellen. Damit haben wir erstmal eine Idee, wo sich die ganze Geschichte dann erstmal hinbewegt. Und natürlich steht damit gleichzeitig wieder in Frage, ja, was könnte das denn letzten Endes bedeuten für den nächsten Zinsschritt oder das nächste Meeting der FED. Ja, und damit sitzen wir nämlich momentan genau in so einer Situation, wo man eigentlich viele Dinge zusammenbringen muss, die momentan eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Und dazu gehört auch das letzte Announcement, das die Welt durchwirbelt hat, nämlich DeepSeek, die kurz mal eben die gesamte AI-Industrie auf den Kopf gestellt haben, einfach mit der Aussage, hey, man braucht gar nicht so viel Technik, man braucht auch nicht die neueste Grafikkarte, man braucht auch irgendwie diese ganzen Chips nicht. Wir haben das auch mit dem alten Zeug doch ganz gut hingekriegt. Tja, ob das jetzt tatsächlich der Stoß war, den man letztlich ja dann in die Gesamt-AI-Industrie setzen muss oder kann oder sollte, wie auch immer. Das sei mal dahingestellt. Ich persönlich glaube es nicht. Aber es ist natürlich etwas, wo die Marktteilnehmer eine gewisse Unsicherheit einfach haben. Und wenn man sich dann mal den Chart anschaut, das werden wir auch tun von Nvidia, dann kann man schon so sagen, wenn es nicht wirklich weitergeht, naja, when in doubt, get out. Und das ist dann eben das, was passiert ist, wo wir da stehen. Das kommt natürlich dann auch noch im Laufe der Chartshow, aber im Großen und Ganzen, das ist so das Thema, mit dem wir uns auch in der letzten Woche beschäftigen konnten. Und hier ist natürlich auch die Frage, kann DeepSeek genau das, was OpenAI mit ChatGPT bringt und auch alle anderen? Ja, Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass er mit Meta noch viel, viel mehr in AI investieren will. Naja, klar, so und so ist das Rennen da. Und der eine holt mal auf, überholt kurz, der nächste gibt dann wieder so ein bisschen Gas. Ja, das ist beim Marathon, da wird mal die Banane gegessen oder der Mineraldrink, wie auch immer. Und dann ist die Kraft wieder da. Ja, und so sieht's eben aus. Ja. Und da ist mal einer schneller, der andere wieder langsamer. Und dementsprechend werden die Wetten halt immer wieder umgeschichtet, weil man am Ende, offen gesagt, doch nicht wirklich weiß, wer das Rennen letztlich wirklich macht. Ja, dann am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland unter den Erwartungen, -0,1 waren es, -0,2 ist es geworden. Jetzt kann man das Ganze mal zusammenbringen mit dem IFO-Geschäftsklimaindex. Ja, dann sollte sich der auch entsprechend abkühlen. Glaube ich auch relativ greifbar. Dann hat am Donnerstag die EZB die Zinsen gesenkt auf 2,75%. Heißt also, wenn man auch hier wieder das Zinsfeld oder das Verhältnis zusammenstellt, Dollar, Euro, dann braucht einen das natürlich auch nicht zu wundern, wenn der Euro dann nochmal deutlich nachgegeben hat und sich so langsam in die Richtung der Parität so wieder bewegt. Und dann am Freitag, ja, es geht mehr in die Daten, Arbeitslosenquote in Deutschland 6,2% erwartet, wieder hochgegangen. Auch hier wieder die Frage, tja, wie gesund ist denn letztendlich die Wirtschaft wirklich in Deutschland? Ist der IFO-Geschäftsklimaindex dann vielleicht auch nochmal so ein kurzer Ausreißer? Wenn man alles zusammenbringt, so richtig Stimmung, positive Stimmung kommt dann offenbar nicht auf. Ja, dann geht's in die Verbraucherpreise. 2,3% sind's geworden unter den Erwartungen. Eigentlich sind wir damit wieder fast am Inflationsziel angekommen. Natürlich, da fehlt noch ein bisschen was, aber deshalb auch durchaus berechtigt, hier die Zinsentscheidung der EZB halt die Zinsen etwas zu senken, wiederum halt um 0,25% zu senken, weil die Inflation sich offensichtlich, zumindest was die Zahlen angeht, wieder etwas beruhigt hat. Ja, und damit können wir mal schauen, was uns in der aktuellen beginnenden Woche erwartet. Jetzt ist nicht so viele Daten, nicht zwei Seiten, sondern nur eine. Ja, wir haben den Verbraucherpreisindex für die Eurozone 2,4%. Sehen wir hier im Endeffekt als Prognose. Auch da müssen wir mal schauen, heute am 3. Februar, was dann letzten Endes dabei rumkommt, ob es tatsächlich so bleibt oder ob wir eben auch hier auf die 2,3 gehen oder so, vielleicht sogar 2,2. Das wird man sehen. Aber im Großen und Ganzen sollte hier eben auch das Ganze nicht wirklich einen großen Einfluss haben auf den Euro, weil die Entscheidung ja schon gefällt ist. Und da muss man eben jetzt erstmal abwarten, was dann im Anschluss passiert. Und sicherlich könnten die Daten dann mehr interessanter werden, wenn man sich auf die nächste EZB-Sitzung vorbereitet. Dann am Dienstag Stellenangebote, nicht wirklich so spannend hier an der Stelle für uns. Aber trotzdem, auch hier gilt wie immer, sollte das Ganze dramatisch irgendwie abweichen, dann kann man sicherlich mit einer Marktreaktion rechnen. Im Großen und Ganzen wird die Wirtschaft aus den USA oder in den USA immer noch sehr positiv gesehen und stellt sich auch positiv dar. Und dementsprechend sollte das nicht wirklich große Überraschungen mit sich bringen. Fakt ist aber auch, wenn es mit Donald Trump und seinen Zöllen eben wirklich so weitergeht und er mit seinem erhofften Deal, der sicherlich irgendwie dann ja irgendwo dann unter dem Strich gemacht werden sollte, wenn er damit eben nicht durchkommt, dann könnte das durchaus negative Auswirkungen haben auf die US-Industrie. Das haben wir auch nicht vergessen. Und ich betone nochmal, Thema Verhandlungstechnik. Ja, also ich empfehle es grundsätzlich, sich damit mal zu beschäftigen, diesen Flock einfach zu setzen, eine große, richtige Ansage zu machen, denn der sitzt dann da, sichtbar für alle und jeder ist froh, wenn man sich irgendwie da wieder wegbewegen kann. Und dann kommt man als Verhandler am Endeffekt so mehr auf den eigenen Punkt zu sprechen und die andere Seite ist dann relativ glücklich, naja, von dem großen Flock wegzukommen und eher bereit, das eigentliche Ziel zu akzeptieren, was eigentlich das der Gegenstand der Verhandlung war. Also so kann man sich das vorstellen in Verhandlungen und dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass es auch bei Donald Trump so ein Stück weit die Idee ist, denn 25% ist offen gesagt ja, absurd auf die Produkte raufzuschlagen. Da reden wir ja nicht darüber, dass man das Corona-Bier ein bisschen oder das Modelo-Bier mal ein bisschen teurer wird. Ja, das lässt sich schon verkraften im Zweifelsfall. Da musst du ja nicht irgendwie kistenweise das reinkippen. Aber im Endeffekt, das gilt natürlich auch für alle anderen Produkte. Und da ist man dann irgendwann mal in Bereichen, wo es eben deutlich spürbar wird. Und das ist eben so eine Geschichte, das lässt sich sicherlich nicht lange durchhalten, weil dann irgendwann auch immer die Verbraucher entsprechend ja reagieren werden und sich äußern werden. Und dementsprechend glaube ich und kann ich mir am ehesten vorstellen, dass das Ganze Teil einer Verhandlungstaktik ist, um, und das ist die wichtige Aussage dabei, grundsätzlich eben das Ziel zu erreichen, dass am Ende die US-Wirtschaft deutlich stärker dasteht. So, und ob das jetzt geschieht, dass Produktionsanlagen in den USA eröffnet werden, ja, dann ist eben der Corona-Bier-Apfelbetrieb in Texas. Falls es nicht eh schon ist, weiß ich nicht, aber das wäre so ein Effekt. Oder dann wird eben die Autofabrik wiederum in den USA aufgebaut und nicht in Mexiko. Ja, wie das eben auch so ist. Sie wissen ja vielleicht, VW mit dem Käfer, da wird ja, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt, den Beetle, aber ja, da wurde ja in Mexiko auch gebaut. So BMW hat Produktionsanlagen auch in den USA. So, und da baut man eben die nächste dahin. Dann ist das Thema Zölle ja erstmal wieder vom Tisch. Aber eben auch die Arbeitsplätze sind dann in Amerika. Und ich glaube, das ist so die Idee, die damit reinkommt. Und da reicht ein Handschlag und die ganze Geschichte ist entschieden. Und die Zölle sind dann entsprechend wieder vom Tisch. Also so könnte ich mir vorstellen, dass es darauf hinauslaufen könnte. Ja, also dementsprechend ist es auch spannend, mal sich sowas weiter anzuschauen. Also dann geht es in die Beschäftigungsänderung für die USA, in den USA, Einkaufsmanager-Indizes. Das sind alles Daten, die die Puzzleteile im Gesamtbild sind, aber im Großen und Ganzen jedes Einzelne ist jetzt nicht wirklich für uns so entscheidend. Aber trotzdem mal ganz spannend, jedenfalls sich damit zu beschäftigen. Und am Freitag dann klassischerweise die Non-Farm-Payrolls und die Arbeitslosenquote. Aus den USA 4,1%, wir erinnern uns, Deutschland 6,3% oder 6,2% jetzt, wie auch immer, ist auch eine deutliche Aussage. Dementsprechend in den USA nach wie vor die Wirtschaft robust mit dem Aspekt, das ist die Wette, ja, aus meiner Sicht, die jetzt eben dann läuft, dass es in den USA nochmal besser wird, einfach aufgrund der Taktik, die Donald Trump fährt. Ob es so klappt, wird sich zeigen, aber das kann ich mir vorstellen, dass das die Idee ist. Ja, und damit lassen wir uns mal direkt in die Charts gehen, um uns anzuschauen, wo wir da aktuell stehen und wo die Reise hingehen könnte. Und vor allen Dingen auch, um zu gucken, ob es noch ein bisschen holpriger werden könnte, worauf wir uns da einstellen. Also los geht's. Ja, da sind wir direkt schon im F-DAX, der DAX Future. Die Woche fängt ja schon an. Sehen ist ja knapp 4 Uhr morgens. Ich nehme jetzt am Montagmorgen hier Vormittag bei mir auf. Es ist gerade, was haben wir denn? Ja, kurz vor 10 Uhr morgens. Also das heißt, der DAX Future hat schon eröffnet. Und wir sehen, er hat mit einer Kurslücke nach unten eröffnet. Und zwar mit einer deutlichen Kurslücke. Eigentlich sich direkt auch daran gehalten, was ich hier schon eingezeichnet habe. Mit der Idee, ja, es mag gegen 22.000 Punkte laufen. Es fehlen nicht 100 Punkte, nein, es fehlen 92 Punkte, wie das eben so ist. Ja, die wurden eben dann weggelassen und dann ist der DAX nach unten gefallen. So sieht die ganze Geschichte aus. Und damit ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter, wo könnten wir uns dann dahin bewegen? Und die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Im Endeffekt ist es immer das alte Spiel, Ausbruch, Trendbewegung oder Impulsbewegung, je nachdem, wie man es so nennen möchte, mit dem entsprechenden Korrekturpotenzial und idealerweise wird jeder Ausbruchspunkt nochmal getestet. So, und das wären jetzt hier die 20.500 Punkte, roundabout, die hier angelaufen werden könnten. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt ein großer Beinbruch. Wir reden hier im Tief aktuell heute, ja, der heutige Tag, 194 sind's. Und wenn wir dann mal sagen, okay, wir haben 20.500 Punkte, na gut, dann reden wir hier jetzt über knapp 700 Punkte. In so ein paar Tagen ist das kein großer Beinbruch. Der Beinbruch könnte erfolgen, wenn hier die 20.500 nicht halten. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Im Großen und Ganzen kann ich mir am ehesten vorstellen, dass jetzt erstmal so ein bisschen abwartende Haltung ist. Und eben, und das darf man auch nicht vergessen, ja, auch in deutschen Unternehmen oder aus den DAX-Unternehmen wird ja auch im Ausland produziert. Es gibt unzählige Niederlassungen, ich sage nur Siemens, die auf der ganzen Welt mit entsprechenden Unternehmen oder Unternehmenszukäufen, Unternehmensteilen präsent sind. Ja, das geht ja nicht alles nur über Erlangen, sondern es geht ja im Endeffekt über Nürnberg, sondern es geht ja alles über globale Zentren zusammen. Das heißt, ja, da mag vielleicht auch mal ein Tarif oder ein Tariff, also ein Zoll entsprechend wirken, aber sicherlich nicht auf alles. Und das gilt auch für viele, viele andere Unternehmen im DAX. Also das heißt, da wird auch erstmal nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber trotzdem wird es gegessen. Und das darf man sich natürlich dann auch nicht entsprechend, soll man auch nicht vergessen. Das heißt, es könnte jetzt in den nächsten Tagen unter dem Gesamtaspekt etwas holpriger werden. 20.500 für mich sind so die Bereiche oder der Bereich, wo ich mir eigentlich wieder anschauen würde, ob ich nach einem Long suchen könnte. Heißt also, da darf man auch gerne mal auf Tagesstartbasis schauen, inwieweit es Kaufsignale gibt, ob es dann reicht, um wieder auf neue Hochs zu laufen. Oder ob man dann vorher abbiegt und einen Doppeltop bildet. Na, Sie kennen ja die Aussage bei mir, die kommt ja regelmäßig. Das muss man dann eben sehen. Ja, das wäre so eine Idee, wo man dann drauf schauen kann. Heißt also, wenn man dann im Bereich von 20.500 einen Einstieg finden sollte und der Markt dann tatsächlich weiter hochgeht in die Richtung 21.750, vielleicht 22.000, dann ist vielleicht eine etwas kritischere Betrachtung angebracht. Vielleicht kann man dann über Gewinnmitnahmen nachdenken, ja, einfach um zu vermeiden, dass man dann vom Doppeltop überrascht wird. Also das wäre so eine Idee, die man hier verfolgen kann. Schneller Blick nochmal auf den Tagesstart, um eben auch nochmal zu sehen, wie sich das Ganze hier so darstellt und auswirkt. Kurzfristig sehen wir hier den DAX nämlich direkt auf die Unterstützung bei 21.192 Punkte laufen. So, da liegt die Unterstützung, das ist das Tief vom 27. Januar. So, und da sind wir auch. Und deshalb eine kleine Minireaktion gibt es jetzt schon über See. Ja, in Deutschland wird wahrscheinlich noch nicht irgendwie groß gehandelt. Mag mal einer sein mit Schlafstörung, aber nichtsdestotrotz. Das Große ist eher jetzt halt in anderen Ländern, anderen Teilen der Welt, vielleicht auch in Asien, pazifischer Raum, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Kurslücke ist deutlich. Jetzt haben wir natürlich auch vor Augen, ja, Kurslücken wollen ja auch gerne geschlossen werden. Ich halte es aber für sehr verwegen zu sagen, dass jetzt hier unter dem Aspekt Fading the Gap, ja, dass der DAX jetzt hier direkt hochläuft, die Lücke schließt und von dort aus nochmal runterläuft. Das wäre aus meiner Sicht eine zu große Strecke. Ich kann mir eher vorstellen, dass die Kurslücke dann im Laufe der nächsten Tage bzw. eher Wochen geschlossen wird. Einfach dann, wenn der DAX von seiner Reise nach unten wieder zurückkommt und so langsam hier so hingeht, ja, wieder nach oben läuft. Das heißt, man kann sich die 21.700 Punkte, sowas in dem Bereich, mal notieren als ersten Widerstand auf dem Weg nach oben. Das ist nicht als ersten, sondern das ist als vorletzten. Ja, der erste wäre dann hier in der Bereich bei rund 21.170, ja, wenn man dann nie wieder hochkommt. Um dann eben die Oberkante der Kurslücke, da kann es natürlich schon holprig werden. Das wäre so ein Bereich, wo die Gefahr des Doppeltops eben tatsächlich besonders groß ist. Also das mal so an der Stelle. Kurzfristig aus meiner Sicht ist es eher interessanter, mal auf der kurzen Seite, also auf der Verkäuferseite zu schauen, wenn man da will, vielleicht auch mal sich abzusichern mit dem Aspekt, dass man eben dann noch mal ein bisschen tiefer gehen könnte. Idealerweise bleibt es dann aber auch eben bei den 20.500 und dann darf es ja auch gerne wieder hochgehen. Ja, dann gehen wir in die Schweiz. Im SMI ist eben hier der Future noch nicht wachgeküsst. Ja, man wartet noch. Ich kann mir vorstellen, dass wir genauso niedrig starten. Heißt also auch hier im SMI eine Kurslücke nach unten haben, die dann dementsprechend den SMI weiterhin in den Bereich von rund 12.000 Punkten, 11.900 Punkte bringt. Ja, das wäre jetzt auch an der Stelle kein großes Thema, auch kein großes Problem. Ja, wir haben hier einen starken ersten Monat hinter uns im SMI. Wir sind durch den Widerstandsbereich gebrochen, der sich ja doch relativ lange gehalten hat, nämlich das gesamte zweite Halbjahr 24. Und ja, sind aber auch hier jetzt wieder ein Stückchen zurückgelaufen. Jetzt nicht groß, wenn man in den Tagesstart schaut, ja, ist das hier der Freitag. Aber Sie sehen, wie steil das Ganze hier gelaufen ist mit dem Widerstand, mit dieser hohen Dynamik. Und jetzt kommen eben die Nachrichten. Und ja, man darf auch nicht vergessen, die Schweiz ist eher exportorientiert. Ja, und dementsprechend könnte jetzt auch hier die Frage im Raum stehen, gibt es denn auch Zölle für die Schweiz? Oder hat Donald Trump vergessen, dass es die Schweiz gibt? Das wird sich zeigen, aber im Großen und Ganzen müsste man hier eben einfach Verständnis dafür haben, dass auch hier ein bisschen die Reißleine gezogen wird, um den SMI auf rund 12.000, 11.900 Punkte zu bringen. Und Sie sehen selbst, da ist ja noch nichts passiert. Ja, wir haben einfach nur diesen steilen Anstieg korrigiert, um dann einfach Luft zu holen, um wieder nach oben zu laufen. Die Alternativszenarien stehen auch hier. Da haben wir ja schon drin, stehen auch ein bisschen länger schon. 11.600 Punkte, wenn eben die 12, 11, 9 nicht reichen sollten und sogar bis da drunter. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir bei den rund 12.000 Punkten bleiben. Dann hätten wir auch hier, das habe ich auch schon mal thematisiert, die Mitte der Range von oben einmal durchlaufen. Und es wäre schon ein gutes Zeichen, auch ein Zeichen von Stärke im SMI, wenn der Bereich halten sollte. Ja, also es hat mehrere Faktoren. Einmal die Hoch- und Tiefpunkte, Öffnung- und Schlusskurse der letzten Monate, ja, Nummer 1, die doch immer wieder eine Rolle spielen, aber eben auch die Mitte der Range, und das ist auch ganz spannend und auch immer wieder wichtig zu sehen, wenn das Ganze hält, dann ist eben einfach die Range verkleinert worden und der Markt ist nicht mehr bereit, die ganze Strecke zurückzulaufen, was aus meiner Sicht ein deutliches Zeichen von Stärke dann wäre. Aber wenn wir zurückschauen, ja, das ist nicht immer der Fall, das kann durchaus nochmal dann runtergehen, aber schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte dann entwickelt. Aus meiner Sicht momentan für den SMI, aber erstmal auch wieder Vorsicht angebracht mit dem Aspekt, dass der Markt es nochmal runterlaufen könnte. Und wie gesagt, rund 12.000, 11.900 Punkte stehen hier an. Ja, direkt aktiv gehandelt wird der Nikkei momentan, oder der Nikkei bleibt genau im Feld, eingeklemmt zwischen dem Widerstandsbereich bei rund 40.000 Punkten und dem Gleitendurchschnitt 200 auf Tagesbasis, 200-Tage-Linie. Da hängen wir fest, also 40.000, 38.500, machen wir es mal leicht, einfach im Rechnen. Da hängt er fest, heißt also, tja, er muss sich daraus befreien, idealerweise nach oben. Momentan noch ist alles, was jetzt hier runterläuft, ja, 38.500, 38.000 glatt, 37.500, alles noch Bereiche, wo man sich überlegen könnte, nochmal nachzukaufen, wenn man sich für den Nikkei interessiert, mit der Idee, dass der Nikkei dann nach oben ausbricht. Auf der anderen Seite, gleiche Geschichte, auch Japan, sehr exportorientiert, ja, klar, also braucht der Blick in die Straße erzählt die gesamte Geschichte, auch was Autos angeht, ich sage nur Toyota, wahnsinnig stark, nicht nur in Südostasien im Übrigen oder in Asien, in Thailand gibt es natürlich ganz viel Toyota, aber auch in den USA, ne, darf man auch nicht vergessen. Und nachdem Donald Trump sich dann vielleicht an Mexiko, Kanada und anderen abgearbeitet hat, kann es ja durchaus sein, dass er sein Auge mal auf Japan wirft, um dort die Automobilindustrie mal so ein Stückchen in die Schranken zu weisen. Tja, und dann haben wir den Salat, das heißt, dann könnte auch hier der Nikkei in Mitleidenschaft gezogen werden. Und damit haben wir auch die Frage, wie weit kann man denn sagen, es sind noch Kaufkurse? Aktuell, solange der gesamte Bereich, sagen wir mal, bis 37.500 immer wieder mal hochläuft, kann es interessant werden, alleine nur aus der Spekulation heraus, dass man dann eben wieder auf die rund 40.000 läuft. Ja, das wären dann kurzfristige Trades, selbst wenn der Ausbruch noch nicht gelingt. Aber sollte es dann runtergehen, tiefer runtergehen, dann muss man sich halt überlegen, ob man nicht etwas vorsichtiger sein möchte und sich halt entsprechend defensiv verhält, heißt also aus Long-Positionen aussteigt, weil dann eben tatsächlich auch nochmal die 34.000 über die Zeit angelaufen werden könnten. Und dann sehen Sie, dann haben wir im Endeffekt das gesamte Jahr 2024 einmal von unten nach oben und von oben nach unten durchlaufen, mit entsprechenden Fehlausbrüchen nach oben und nach unten. Aber am Ende außer Spesen nichts gewesen. Muss man schauen, aber das wäre so die Option, die dann hier halt entsprechend zu sehen oder zu ziehen wäre. Heißt also auch hier, dass im Nikkei eine gewisse Vorsicht angebracht ist, eine gewisse Skepsis angebracht ist. Noch ist es nicht so weit, sag's ganz deutlich. Man kann sich noch überlegen, immer mal ein bisschen was zu machen. Aber ich denke, eine aktive Haltung, eine aktive Sichtweise ist aus meiner Sicht momentan eher zu bevorzugen, heißt also nicht allzu lange jetzt darauf zu warten, dass es wirklich jetzt endlich nach oben geht, weil die Überraschung durchaus von der anderen Seite kommen könnte und dementsprechend sollte man das auch immer im Auge behalten. Ja, damit gehen wir endlich mal in den S&P 500 und vor lauter Zeichnungen kann man ja gar nichts sehen, weiß ich. Die Idee war hier beim letzten Mal, es mag sie hier nochmal raufgehen, großes Fragezeichen, was passiert dann? Aber eigentlich ist eher die Idee, dass es runtergeht, beziehungsweise dieser Dreh- und Angelpunkt um rund 6.000 Punkte. Da muss und sollte es eigentlich wieder hochgehen. Jetzt schauen wir mal, wenn ich das hier rausnehme, wo wir da stehen. Tja, Sie sehen es, Wir laufen genau auf die 6.000 Punkte zu. Aktuell, der Future läuft ja jetzt auch schon. Große Kurslücke hier bei rund, da könnt ihr direkt sehen, also Close bei 6.067 und Open hier heute bei, was haben wir da, 5.982. Also da geht schon einiges an Porzellan zurück. Ja, man könnte sagen, gut, jetzt haben wir hier ein Harami, ja, könnte man sagen, sicher, wurde es nach unten aufgelöst, ja, ist jetzt auch so. Und wie geht's jetzt weiter? Kann man jetzt schon damit rechnen, dass der S&P 500 direkt wieder nach oben läuft? Ich mag da nicht ganz dran glauben. Also dementsprechend, ich kann mir jetzt vorstellen, ja, es mag ja noch so ein bisschen lang laufen, sich ein bisschen lang schieben. Aber aus meiner Sicht darf man sich durchaus mit dem ganzen Bereich 5.820, 800 glatt anfreunden. Wenn nicht sogar den ganzen Bereich 5.750, 800 Punkte auch mal genauer anschauen. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wenn es etwas länger dauert, dann könnte der gleitende Durchschnitt 200, die 200-Tage-Linie so laufen, so in die Richtung laufen. Und dann hätte man hier eine schöne Unterstützung aus dem vorherigen Widerstand, ja, und schon getestete Unterstützung in Kombination mit der 200-Tage-Linie. Das sollte idealerweise den S&P 500, wenn es denn soweit geht, tatsächlich auch aufhalten und wieder so ein bisschen Halt geben, vielleicht sogar Schwung nach oben geben. Das wäre so eine Idee, die man hier halt entsprechend verfolgen kann. Und dann ist natürlich die Frage, ob der S&P 500 wiederum die Kraft hat, ganz nach oben zu laufen, 6.000, 6.150, 6.200 Punkte und so weiter. Oder ob man dann in dieser Range, die sich jetzt eigentlich schon so ausgebildet hat, ja, von unten wieder hochkommt und dann irgendwo so zwischen 6.000 irgendwas und rund 5.800, 900 Punkten so hin und her pendelt, um dann erstmal abzuwarten, inwieweit ja sich die US-Wirtschaft halt positiv verhält oder ob tatsächlich das Thema Inflation wieder hochkommt, ob die Zölle gewisse Auswirkungen haben und natürlich auch, welche Auswirkungen jetzt das Thema DeepSeek AI allgemein ja auf den Gesamtmarkt hat. So, dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass wir hier eine gewisse Vorsicht haben und Vorsicht heißt eben, ich sagte es ja vorhin schon mal, when in doubt, get out. Das ist das, was wir momentan sehen. Das sehen wir insbesondere halt auch, Sie sehen es ja, hier habe ich schon bei Nvidia. Es bleibt nicht aus, man zeigt sich abwarten. Das ist jetzt keine Idee, dass man sagt, alles irgendwie von sich zu werfen, sondern es heißt eben einfach mal abwarten, schauen, was der Markt letzten Endes macht, was sich entwickelt und dann entsprechend ja, Entscheidungen zu treffen, wie man sich idealerweise positioniert. Und das ist das, was wir jetzt so sehen. Auf in die Nasdaq und die Nasdaq zeigt natürlich ein ähnliches Bild wie der S&P 500. Das bleibt nicht aus, beide Optionen waren ja im Raum, dass es nochmal hochläuft. Dafür sprach tatsächlich in der letzten Woche dieser, ja, es ist ja kein Hammer, wir laufen grundsätzlich seitwärts, aber der Durchmarsch nach unten mit dem Tief bei 20.763,75, um dann direkt wieder weiter hochzulaufen, das hat offen gesagt Mut gemacht, um nochmal nach oben wieder zurückzugehen, vielleicht sogar das Allzeithoch rauszunehmen. Alternativ eben, um dann weiter lang zu pendeln. Ja, und jetzt sehen Sie diese Kurslücke an. Ja, da bleiben keine Fragen offen. Ja, wir können einfach davon ausgehen, das ist eine ganz große rote Kerze aktuell, die offen gesagt momentan noch röter wird. Und das ist natürlich die Frage, was passiert dann mit Eröffnung der US-Märkte? Ja, kommen dann die Käufer rein, einfach weil sie sagen, hey, 21.000, 20.809 Punkte, interessant, ich steige ein. Bin ich skeptisch oder läuft der Markt durch, weil die Marktteilnehmer nervös werden und auch hier lieber abwarten. Und ich kann mir hier vorstellen, und das ist die Aussage, die glaube ich für uns erstmal am wichtigsten ist, dass wir rund 20.000, 20.100 Punkte sehen werden. Idealerweise, also Sie sehen es, da kommt dann auch so ein Stückchen, je nachdem wie schnell es halt geht, der 200er hin, 200-Tage-Linie hin. Und damit sollten wir auch hier, wenn wir nach links schauen, ja immer wieder eine Unterstützung finden, die zumindest kurzfristig für ein Abbremsen des Abverkaufs halten oder herhalten dürfte, um dann wieder den Nasdaq nach oben zu bringen. Ob es dann reicht, um über die 21.000 rüber zu gehen und dann tatsächlich wieder in den Bereich 22.000 zu laufen, das wird sich zeigen. Aber ich erwarte, wenn es tatsächlich in den Bereich von rund 20.000, 20.100 Punkte geht, ich erwarte hier einfach eine gewisse Reaktion nach oben. Heißt also aus meiner Sicht momentan hier immer noch eine Idee, wo man kaufen, ja, Käufe für sich prüfen kann, ja, aber im Großen und Ganzen mit einer gewissen Vorsicht. Ja, das muss ich ganz klar dazu sagen. Ja, und zu guter Letzt in den Indizes, wie immer, der Dow Jones. Und der Dow Jones war doch eigentlich recht positiv in der Vorwoche, ja, Vorvorwoche. In der letzten Woche ging es dann ja schon mit so einem Kreisel hier zur Sache, Doppeltop könnte man sagen. Die Idee war ja grundsätzlich trotzdem immer noch positiv, dass es nämlich weiter hochgeht, 46.000 Punkte und so weiter. Aber diese Idee ist erstmal vom Tisch und, nehme ich alles so raus, das Fragezeichen auch hier. Diese Idee ist erstmal vom Tisch und was sich jetzt hier so andeutet, einmal in den letzten, aus den letzten 3 Wochen, wenn die Woche so bleibt und wir haben ja erst gerade angefangen damit, der ist erst Montag und der ist noch nicht mal richtig da, schon gar nicht in den USA, ja, dementsprechend muss man das natürlich vorsichtig betrachten, aber sollte hier tatsächlich eine rote Kerze bleiben, die größer ist, dann haben wir ja nicht nur ein entsprechenden Kreisel, also ein Spinning Top, sondern wir haben in der Gesamtformation ein Evening Star, eine Umkehrformation, gepaart mit einem Doppeltop, einem starken Widerstandsbereich und das heißt, dass hier erstmal dann der Deckel drauf liegt. So, Punkt. Und das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Das heißt, hier haben wir erstmal so Zement drauf gegossen und aus meiner Sicht ist jetzt die klarere Aussage, die klarere Idee, dass wir uns mal in dem Bereich von rund 43.000 Punkten bewegen. Das kann zwar 100 mehr oder weniger sein, aber so in dem Bereich, um tatsächlich in den ganzen Bereich von rund 42.500 Punkten zu laufen. Im Zweifelsfall, und das ist tatsächlich das, wovon ich auch ausgehe, dass wir auch die 41.800 sehen. Das heißt also, diesen gesamten Widerstandsunterstützungsbereich, den wir schon mehrfach auch hier ausgebildet und getestet haben, im Zusammenspiel mit der 200-Tage-Linie wiederum. Und Sie sehen schon, die 200-Tage-Linie spielt momentan eine große Rolle, zumindest in den US-Indizes. Ja, das heißt, wir schauen auf die 200-Tage-Linie im S&P 500, in der Nasdaq und im Dow Jones. Und ich kann mir vorstellen, es könnte jetzt relativ zügig runtergehen. Dann haben wir eben tatsächlich eine Punktlandung auf dem Schnittpunkt der Unterstützung und der 200-Tage-Linie. Und das kann schon sehr kraftvoll sein. Heißt also, hier in dem Bereich kann man sich das nochmal anschauen, inwieweit Kaufkurse entstehen, inwieweit auch Umkehrsignale entstehen, und dann halt entsprechend für Einstiege Long nutzen kann. Mit dem Aspekt, dass aber auch hier die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Da wäre ich sehr vorsichtig, denn nochmal fundamental und technisch. Technisch ist hier der Deckel drauf. Fundamental liegt es auf der Hand, dass man sich etwas vorsichtiger zeigt, etwas mehr Zurückhaltung mitbringt. Dementsprechend, das ist so die Aussage für die Indizes. Und dann gehen wir mal in die Einzeltitel. Ich habe Ihnen Holcim mal mitgebracht. Warum? Weil Holcim sich angenehmerweise mal anders zeigt als die Indizes. Denn Holcim ist in einem schönen Aufwärtstrend. Hier hatten wir im Februar 23, also so im ersten, eigentlich im gesamten Jahr 23, eine schöne Seitwärtsbewegung, die wurde nach oben verlassen. Ja, nochmal getestet, das Ausbruchsniveau, da ging es steil nach oben. Dann hatten wir im gesamten Jahr 24, also März 24 bis im Endeffekt in den Herbst hinein, auch wiederum eine Seitwärtsbewegung, Ausbruch nach unten kurz dabei. Der Ausbruch ist auch hier wieder erfolgt. Ein knapper Test des entsprechenden Ausbruchsniveaus hat auch hier stattgefunden. Da können wir mal ein bisschen höher ziehen. Und jetzt geht es dann wieder hoch. Und was ist jetzt die Erwartungshaltung, nachdem wir uns die Historie angeschaut haben? Naja, das Holcim jetzt nochmal weiterläuft, nochmal nach oben ausbricht und dann entsprechend auf die rund 98 Franken, 99, sagen wir mal 100 Franken zu laufen. Natürlich mit der Option, dass das Ganze dann nochmal wieder runtergeht. Auch hier der Ausbruchsbereich getestet wird, ja, so wie es immer wieder halt auch geschehen ist. Ja, muss man halt auch sagen. Ich verweise mal hier auf die Historie. Hier haben wir den Ausbruch, das Einzige, was jetzt nicht getestet wurde, ja, doch hier der Ausbruch, Seitwärtsbewegung, ja, da sind wir nochmal zurückgekommen. Also, ja, also relativ greifbar, dass das einfach das die Systematik ist, die man sich dann mal zu Herzen nehmen kann. Nichtsdestotrotz, Holcim aus meiner Sicht steht vor einem Ausbruch auf rund 100 Franken Und damit haben wir halt eine ganz interessante Idee. Allerdings darf man natürlich auch nicht vergessen, dass der Trend, auf den wir schauen, der Aufwärtstrend schon relativ alt ist. Ja, der hat seinen Anfang genommen hier Ende 2022 und ist damit halt schon gute 2 Jahre alt, 2 Jahre und ein bisschen. Ja, dementsprechend sollte man jetzt nicht erwarten, dass Holcim jetzt wie die Rakete läuft, sondern es sieht eher danach aus, dass Holcim sich langsam und stetig immer weiter hochschiebt. Ob jetzt die 100 Franken allerdings das große psychologische Ziel sind, ja, das muss man dann sehen. Im Großen und Ganzen ist aber das die Idee, die ich hier am ehesten präsentieren kann. Ja, und dann bringe ich mal wieder Nvidia ins Spiel. Ich weiß, umstritten, ich freue mich auch schon auf den Kommentar. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist schon wichtig, sich auch das Ganze mal vor Augen zu führen. Vor allem auch unabhängig davon, ob es jetzt Nvidia ist oder ein anderer Wert. Was sehen wir nämlich hier? Wir sehen natürlich, kennen Sie, die gesamte Aufwärtsbewegung, dieser steile Aufwärtstrend seit 2022. Massiv von irgendwelchen Kleckerbeträgen von, na, was haben wir hier? Und da sind ja schon mehrere Aktien-Splits durchgelaufen. Ja, aber hier so nach all den Splits reden wir halt über 17 Dollar, sagen wir, ach was, 20 Dollar. Und da ist ja doch schon einiges gegangen. Ja, so weit, so gut. Was wir aber auch sehen, ist, dass sich Nvidia seit Mai 2024 ja doch sehr, sehr schwer tut. In großen Schwüngen geht's rauf, geht's runter, geht's wieder rauf. Es wird versucht, immer wieder weiter zu laufen. Aber so richtig kommt der Drive halt nicht rein. Also bedeutet, ist es eine gewisse Müdigkeit eingetreten? Wird hier massiv abverkauft? Nein, natürlich nicht. Es wird aber auch nicht massiv mehr gekauft, sondern es hält sich eben dieses Gleichgewicht und das Gleichgewicht drückt sich eben aus darin, dass Nvidia seitwärts läuft und eben nach jeder Bewegung, die nach oben geht, die Gegenbewegung kommt und eben Gewinne mitgenommen werden. Und das bedeutet im Endeffekt ja nichts anderes, als dass die Marktteilnehmer dem Großen und Ganzen momentan für den Moment eben nicht mehr zutrauen als das, was eben da ist. Und ja, das ist jetzt auch nicht dramatisch, das heißt eben nur, dass man einfach mehr Futter braucht. Und das kann natürlich kommen über Zahlen, die wieder präsentiert werden. Logisch, ja, darauf wartet der Markt ja auch. Wir sehen aber auch, dass diese Situation im Endeffekt sehr gefährlich ist, wenn nämlich irgendwelche Nachrichten kommen, die gerade nicht so genehm sind, weil der Markt eben auch eine gewisse Nervosität hat. Und das sehen wir eben hier aktuell, ja, die laufende oder die letzte Woche, wie steil einfach im Endeffekt Nvidia dann gefallen ist. Hier sehen wir den Schlusskurs, und das können wir uns auch direkt anschauen, 142,62 in der Vorwoche und in der vergangenen Woche der entsprechende Open-Kurs 124, so wenn man vergleicht, im Schlusskurs hier 142, 124 sind das ja nicht ganz 20 Dollar. Ja, nicht ganz, also um die 20, 18 Dollar, wie auch immer. So, und das spricht schon eine deutliche Sprache. Also, wie könnte es jetzt eigentlich weitergehen? Das Gute ist, Nvidia ist auf die 200-Tage-Linie geplumpst und sitzt an einem Unterstützungsbereich durchgegangen, sitzt aber am nächsten, der allerdings relativ schwach ist. Sie sehen es, das sind die Tiefpunkte von den Wochen 24. Juni, 1. Juli 2024. Da darf man sich jetzt nicht allzu viele Hoffnungen machen. So, also das ist halt die eine Geschichte. Interessant ist halt die 200-Tage-Linie, die seit, ja, hier sind wir durchgebrochen, Januar 2023 nicht mehr durchbrochen wurde. So, und da kann man sich natürlich vorstellen, da ist der Markt, ja, da schaut der Markt drauf und es kann jetzt durchaus sein, dass man nochmal so hoch tippt. Allerdings würde ich mich jetzt nicht unbedingt darauf einlassen, dass man hier jetzt diese ganzen Hochs rausnimmt, diese ganzen Allzeithochs, ja, also die ganzen Bereiche, sondern ich kann mir vorstellen, und das ist die Gefahr dabei, ja, nochmal hier, ja, when in doubt, get out, sage ich jetzt zum dritten Mal, aber es ist so, darauf darf man dann durchaus warten, dass Marktteilnehmer entsprechend Gewinne mitnehmen, Positionen auflösen, um sich eben einfach neutral zu positionieren, um abzuwarten, wie geht die ganze Geschichte jetzt weiter, natürlich auch vielleicht um Zahlen abzuwarten, ob eben wirklich das hohe Niveau weiterhin gehalten werden kann. Und das heißt, steigende Preise könnten von Marktteilnehmern jetzt genutzt werden, um so ein Stück weit abzuverkaufen oder sich abzusichern, was wiederum entsprechend den Deckel auf die Kursbewegung setzen könnte. Und das ist im Endeffekt so die Idee, die man hier im Auge behalten muss. Ja, das heißt, eine allzu große Euphorie momentan ist aus meiner Sicht nicht angebracht, eine Riesenskepsis aber auch nicht, sondern es ist eher eine neutralere Haltung anzunehmen, ein gewisses Abwarten aus meiner Sicht eher angebracht, wie es jetzt eben weitergeht. Und man darf nicht überrascht sein, wenn steigende Preise zu Verkäufen genutzt werden und damit Nvidia so einen gewissen Gegendruck bekommt. Und es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit Käufer zurückkommen, wenn wir auf die 120, 118 gehen und wenn wir tatsächlich tiefer fallen. Ja, und das kann durchaus passieren, dass wir nochmal die $100 sehen. Ja, inwieweit hier dann entsprechend Kaufinteresse, großes, massives Kaufinteresse kommt. Wenn es da ist, dann könnte das der Startpunkt für die nächste Rallye sein, ja, die man durchaus dann auch wieder Rallye nehmen kann. Dann haben wir nämlich das nächste Kursziel, das war $150. Und dann haben wir nämlich schon eine 50% Rallye vor Augen, die dann wiederum für viele Marktteilnehmer interessant sein kann. Also das sind so die Ideen, die man hier mit Nvidia erstmal verbinden kann. Und ich denke, es ist durchaus realistisch, sich damit mal zu beschäftigen. Natürlich gibt es einige Katalysatoren, ja, von fundamentaler Seite, die da mit reinspielen können. Aber das ist das, was sich hier erstmal draus lesen lässt. Und damit gehen wir zu guter Letzt zu Apple, die sich doch in der vergangenen Woche recht positiv und stark gezeigt haben. Ausgehend von der Unterstützung bei rund $218 und der 200-Tage-Linie. Wir haben so einen Spinning-Top hier, dann ging es in der letzten Woche stark hoch. Aber, offensichtlich hat hier dieser Widerstandsbereich bei rund $235, $240. Ja, man ist da durchgeschossen, aber sofort wieder runtergelaufen. Jetzt ist die Frage, geht es jetzt hier direkt wieder runter? Bin ich skeptisch. Offen gesagt, dass man jetzt hier über nochmal stark fallende Kurse nachdenken sollte. Ich kann mir vorstellen, dass hier nochmal ein bisschen runter korrigiert, aber dann eben das Top, das Hoch vom Spinning Top bremsen könnte. Also ich lege mal hier so ein bisschen die Unterstützung mit rein. Ja, das darf man sich mal dann anschauen. Da kann man mal drauf achten, inwieweit es hier entsprechend für Intraday entsprechende Szenarien entwickelt werden, die dann halt dafür sorgen, dass Apple wieder nach oben läuft. Ist jetzt die Kraft da, um sofort $250, $260 zu erreichen? Warten wir es mal ab. Im Großen und Ganzen kann ich mir momentan vorstellen, dass wir auch bei Apple ein gewisses Abwarten sehen. Und damit spielt es alles wiederum in den Bereich auch rein, wie mit den Indizes. Dass wir eher erstmal korrigieren, ja, mehr oder weniger stark, um dann eher was mehr abwarten zu zeigen. Das war es im Endeffekt jetzt auch schon wieder für die Marktwoche. Ich denke, eine ganz interessante Woche, die auf uns wartet. Viele Dinge wurden verarbeitet. Ich denke, aus meiner Sicht, ich denke relativ klar, ich kann fast schon sagen, ich weiß, dass die Welt auf Donald Trump schaut und sich eben wirklich Gedanken darüber macht, was bedeutet es jetzt eigentlich mit seiner Wirtschaftspolitik, mit den Zöllen, im Gegenspiel, Zusammenspiel mit den anderen Ländern, die jetzt eben davon gerade aktuell betroffen sind. Natürlich versucht man, sich entsprechend zu positionieren, ja, sei es neutral oder sei es eben auf Käufer- oder vielleicht sogar auf Verkäuferseite. Ein Fakt ist, vorwegnehmen lässt sich das nicht. Es ist momentan unberechenbar. Die Idee einer Verhandlungstechnik habe ich ja nicht ohne Grund gegeben, um so ein bisschen auch dahinter die Kulissen zu schauen, was ich mir vorstellen kann, wie die ganze Geschichte abläuft, dass man eben auch weiß, okay, das ist natürlich eine gewisse Taktik, um eben den amerikanischen Markt zu stärken. Das sollte Mut machen, wenn man auf die amerikanischen Märkte geht. Ja, das sollte auch dafür sorgen, dass der Markt nicht wirklich zusammenbricht. Ja, das wäre sowieso deutlich überzogen. Aber eine gewisse Vorsicht ist aus meiner Sicht angebracht. Dementsprechend kann ich mir eben vorstellen, dass jede Bewegung nach oben auch dafür genutzt werden könnte, von den Marktteilnehmern nochmal ein paar Stücke abzugeben, um sich neutral zu positionieren. An der Stelle Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche, guten Start in die Woche und wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns wieder am Donnerstag, dann mit Fast & Forex und dann tatsächlich mal wieder aus Hamburg. Denn morgen geht es für mich aus Bangkok wieder weg. Ich bin ein paar Tage in Hamburg, um natürlich auch meine Eltern wieder zu sehen, auf das Pantera-Konzert zu gehen in Hamburg und dann umzusteigen. Da geht es für mich weiter nach Brasilien. Dann werde ich ein paar Wochen in Rio de Janeiro sein. Ja, da war ich auch länger nicht mehr, freue mich schon drauf. Mal gucken, was an der Copa so geht. Aber da werde ich es natürlich wieder mitnehmen und dann auf jeden Fall hören wir uns wieder. Also in dem Sinne, bis bald, Ihr Wieland Arndt.